Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Die 176. Folge des Betreut Podcast wartet. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder reinschalten im Themenmonat Selfcare. Wir haben immer noch einen Gast, Vitali Spack, Diplompsychologe. Hallo Vitali.
Hallo Roy. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Er unterstützt mich in diesem Monat bei dem Thema, weil, ja, Psychologie, ich mag es sehr, aber zu dem Thema sollte man dann doch eher einen Profi holen, der dazu ein paar Sachen sagt. Und das ist Vitali. Und wir haben uns in den letzten beiden Wochen schon über das Thema Selbstmanagement unterhalten. Letzte Woche ging es um das Thema Burnout. Und im Vorlauf zu dieser Folge haben wir auch noch festgestellt, dass noch ein, zwei Sachen vielleicht ungesagt geblieben sind. Und das gehört hier zum Service dazu. Das lassen wir natürlich nicht so stehen, sondern die Sachen werden wir jetzt natürlich noch sagen. Also es ging vor allem dann darum, um die Rückfallrate. Da hatten wir uns nochmal kurz unterhalten. Also wer ein Burnout hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er noch eins kriegt, höher oder geringer? Oder dass er es wieder kriegt?
Ja, also zunächst einmal, ich finde bei dem Thema halt wirklich wichtig, so ein bisschen dafür zu sensibilisieren für die Gefahren. Ne? Also ohne jetzt Angst machen zu wollen, ne? Aber ich finde, eine gesunde Sensibilisierung ist bei dem Thema einfach wichtig und total angemessen. Und zu den typischen Fehlern gehört ein Punkt, den wir letzte Woche schon angesprochen haben, nämlich, dass Menschen von sich immer denken, mir kann das nicht passieren. Ne, und da sagt die Statistik eben ganz klar was anderes. Wir hatten letzte Woche gesagt, Lebenszeitprävalenz von 43%. Was aber auch noch häufig unterschätzt wird, ist tatsächlich die Rückfallquote. Ne, weil es ist leider nicht so, dass wenn man einmal einen Burnout hatte, dass man quasi irgendwie immun ist, ja, wie bei irgendeiner Viruserkrankung und einem das nicht mehr passieren kann, sondern, um deine Frage jetzt zu beantworten, die Wahrscheinlichkeit, noch einen Burnout zu kriegen, ist dann sogar höher, als wenn man noch keins hatte. Streng genommen ist die Rückfallquote statistisch sogar bei 54%. Also das heißt, jeder Zweite, der einen Burnout hat, wird noch ein zweites kriegen, mindestens ein zweites, vielleicht sogar ein drittes oder ein viertes. Auch das ist nicht selten. Ja, und das ist etwas, wo ich schon wichtig finde, dafür zu sensibilisieren.
Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich sehr auch Charakterfrage ist. Also wenn ich mich in diesen Überarbeitungsmodus halt einmal reingebracht habe, ist es, glaube ich, auch schwierig, ihn denn danach dann sofort wieder abzustellen und zu sagen, ich fahre jetzt aber runter, ich höre nur noch Klangschalenmusik, sondern dass man dann einfach sagt, dass es halt wieder passieren kann, wie im Zweiten dann.
Genau, richtig. Und vielen Menschen gelingt es schon, direkt nach dem Burnout sich anders zu verhalten und da achtsamer mit sich selbst umzugehen. Häufig ist es so, dass man aber dann doch so nach 3-4 Jahren dann zunehmend wieder in alte Muster zurückfällt. Ja, und das ist halt dann so die Gefahr, das kann man von außen manchmal ganz gut beobachten, dass jemand dann doch wieder in dieselben Muster zurückfällt und genau dieselben problematischen Verhaltensweisen zeigt wie vor dem ersten Burnout. Ja, und dann kann es eben passieren, dass auch nochmal zweites kommt. Aber das muss nicht sein, wenn man die richtigen Schlussfolgerung zieht aus dem ersten Burnout, dann kann man auch ohne ein weiteres durchs Leben kommen. Ne, das ist natürlich möglich, aber die Statistik sagt, dass man sehr achtsam bleiben sollte, auf jeden Fall.
Gut, und wenn man achtsam ist, beziehungsweise ein Punkt, der ganz eng mit dem Burnout zusammenhängt, ist die sogenannte Resilienz. Denn wenn man, und so viel will ich vielleicht sagen, die resilient ist gegen gewisse Dinge, dann ist man auch nicht oder ist man vor einem Burnout mehr gefeit. Sowas würde ich jetzt erstmal in die Runde werfen. Aber was jetzt Resilienz genau ist, Vitali, das kannst du uns jetzt mal sagen.
Also im Prinzip hast du das schon ganz gut umschrieben. Also Resilienz meint so eine gewisse Widerstandsfähigkeit unserer Psyche. Ja, oder man kann es auch als Immunsystem unserer Psyche bezeichnen. Also etwas, was quasi die Gefahren, das, was von außen auf uns einprasselt tagtäglich, von uns fernhält und uns schützt vor diesen Belastungen. Na, das heißt, es geht um die Fähigkeit, mit Misserfolgen, mit negativen Ereignissen und Erlebnissen konstruktiv umzugehen und möglichst schnell sich wieder zu berappeln, ne, weil irgendwelche Schicksalsschläge, irgendwelche negativen Misserfolgserlebnisse haben wir alle. Da bleibt ja niemand außen vor. Ne, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und manche bleiben dann eben ziemlich lange in so einem Loch und kommen da gar nicht wieder richtig raus. Und manche berappeln sich eben sehr, sehr schnell, ne, und gehen vielleicht sogar gestärkt aus so einer Krise hervor. Ne, und der zweite Fall wäre dann eben eine hohe Resilienz.
Ja, und hier stellt sich jetzt die Frage, werde ich mit einem resilienten Geist geboren oder kann ich ihn lernen? Oder vielleicht sogar beides. Werde ich nicht mit ihm geboren, kann es denn lernen? Oder auch die andere Frage ist, habe ich eine angeborene Resilienz, die ich vielleicht sogar verlieren kann?
Tatsächlich beides. Mhm. Also das ist schon eine sehr multifaktorielle Geschichte. Und natürlich gibt es da schon Persönlichkeitsfaktoren, die da auch mit reinspielen, die teilweise auch eine genetische Komponente haben. Die sind natürlich dann nicht so änderbar. Ne, also das wird ein Stück weit dann auch ein bisschen in die Wiege gelegt oder eben auch nicht. Natürlich spielen auch Dinge eine Rolle, die in früher Kindheit passieren. Also man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die in sehr jungen Jahren traumatische Erlebnisse hatten oder andere Faktoren, die man als schwere Kindheit bezeichnen würde, dass die weniger resilient sind im Erwachsenenalter. Also das spielt natürlich auch mit rein. Aber, und das ist die gute Nachricht, ein Teil der Resilienz ist immer auch trainierbar und lernbar. Ne? Weil Resilienz hat natürlich schon auch viel mit unseren Einstellungen, mit unseren Haltungen zu tun, wie wir auch Dinge interpretieren, wie wir mit Dingen umgehen. Und das ist schon lernbar, das können wir beeinflussen und das kann man auch im hohen Alter noch trainieren und verbessern. Das ist eine gute Nachricht, wie ich finde.
Genau, kann man es verlernen? Kann man Resilienz verlernen?
Ja, auch das ist definitiv möglich. Also nicht jeder Mensch wird mit dem Alter automatisch weiser. Ja, also bei manchen Menschen geht's auch manchmal in die andere Richtung. Und da führen bestimmte Erlebnisse, Dinge, die im Leben passieren, auch dazu, dass die Einstellungen sich vielleicht so in die negative Richtung verändern, dass die Resilienz dann auch weniger wird. Ne? Oder auch andere Faktoren. Resilienz hängt ja teilweise auch tatsächlich mit auch körperlichen Voraussetzungen zusammen. Ne? Also da spielen auch solche Themen wie Schlaf, Ernährung, Entspannung mit rein. Ne, das sind natürlich auch Faktoren, die in höheren Alter auch schlechter werden können, ne, wo drunter die Resilienz dann auch leidet.
Okay. Genau, ich glaube, jeder von den Zuhörern und Zuhörern hat wahrscheinlich jetzt jemanden im Kopf, bei dem das so gewesen ist. Ja, nun bin ich also jemand als Zuhörerin oder Zuhörer, der nicht mit der Resilienz von Geburt an gesegnet ist. Welche Option oder was kann ich jetzt trainieren an mir, damit ich resilienter werde?
Also ich finde, zu dem Thema gibt es ein sehr schönes Zitat, was im Prinzip schon den Wesenskern sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Das Zitat stammt von Reinhold Niebuhr und der hat mal gesagt, habe den Mut, Dinge zu verändern, die du verändern kannst. Habe die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die du nicht verändern kannst, und habe vor allen Dingen die Weisheit, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Mhm. Und ich finde, in dem Zitat steckt tatsächlich viel Weisheit drin und da stecken auch schon sehr, sehr viele Sachen drin, die wirklich Resilienz auch auszeichnen. Also zum einen eben tatsächlich den Mut zu haben, Dinge im Leben verändern zu können. Die veränderbar sind. Psychologen sprechen auch gerne von der Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit meint die innere Überzeugung, dass ich mein Leben gestalten kann, dass ich Dinge verändern kann, dass ich Ziele erreichen kann, wenn ich mir Mühe gebe. Na, also das Gegenteil wäre dann eben so eine Einstellung, dass wir denken, dass im Prinzip alles nur vom Glück und Pech abhängt. Ne, und wir eigentlich Dinge gar nicht beeinflussen können und wie so ein Spielball des Lebens sind, das irgendwie hin und her gepingpongt werden. Ne? Und je höher diese Selbstwirksamkeit ausgeprägt ist, desto höher ist auch die Resilienz. Ja, weil dann sind wir wirklich dann auch in der Lage, unser Leben aktiv zu gestalten. Und wenn Misserfolgserlebnisse kommen, dann wissen wir auch, dass wir das auch wieder ändern können. Dass auch wieder andere Zeiten kommen und wir das aktiv beeinflussen können. Ja, also diese Selbstwirksamkeit ist also ein ganz wichtiger Faktor. Der zweite Teil des Zitats bezieht sich aber eben auch darauf, Dinge akzeptieren zu können, die nicht änderbar sind. Ja, und das fällt vielen Menschen ja auch schwer. Also es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die schaffen sich jeden Tag immer wieder über genau dieselben Sachen aufzuregen. Immer wieder vom Neuen. Ne, und das ist natürlich auch etwas, was der Resilienz eher abträglich ist. Ne, das heißt, die Fähigkeit auf maximal radikale Art und Weise, Dinge, die nicht änderbar sind, akzeptieren zu können, ne, ist auch ein wichtiger Resilienzfaktor.
Das, also, wenn ich da einhaken darf, das ist, glaube ich, etwas, was die Kolleginnen und Kollegen jetzt mitnehmen sollten, weil, und das, da möchte ich vor allem auch auf die Konstitution der Betroffenen, die wir vertreten, die Klienten eingehen. Es gibt natürlich Voraussetzungen, gerade wenn man jetzt, wie ich, mit sehr vielen psychisch Erkrankten zusammenarbeitet, da wird man immer teilweise selbe Dinge machen müssen. Und da bringt es nichts, wenn man sich darüber aufregt, dass man das machen muss. Man hat nur die Chance, entweder man macht es oder man lässt es. Aber wenn man sich darüber aufregt, wird das Ganze nicht besser. Im Gegenteil, man, der schlechten Zeit, die man eh dafür aufbringen muss, wirft man noch gute Zeit hinterher. Und das ist so in etwa das, was du beschreibst, dass man einfach auch sagt, okay, wie gehe ich damit um, wenn jetzt die dritte Wohnung innerhalb eines Jahres gekündigt wird oder man dann wieder rausfliegt? Das sind dann so Sachen, da muss man einfach gucken, inwieweit man das an sich ranlässt. So habe ich das jedenfalls so verstanden. Und inwieweit man sich da auch involviert und sagt, ich reg mich darüber nicht auf, sondern ich mache einfach meine Arbeit dafür. Und dann, weil ob ich mich aufrege oder ob ich mich nicht aufrege, das Ergebnis wird dasselbe bleiben.
Richtig. Also, dass wir uns ein bisschen aufregen über sowas, ist ja schon menschlich. Ne? Also, wir sind ja alles keine buddhistischen Mönche. Ne? Und natürlich regen wir uns kurz auf, wenn da irgendwie sowas Doofes passiert. Ja. Ne? Das ist auch ein Stück weit normal. Die Frage ist halt, in welchem Maß lassen wir das eben zu? Und was ich da ganz spannend finde, ist die sogenannte 5x5-Regel zum Beispiel. Die 5x5-Regel besagt, also man macht im Prinzip so einen Perspektivwechsel und fragt sein Zukunfts-Ich in 5 Jahren, wie dieses Zukunfts-Ich diese Situation jetzt bewerten würde. Ja, also wenn dir jetzt zum Beispiel irgendwas Doofes passiert, ja, zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, du bist großer FC Köln-Fan, ja, und gehen wir mal davon aus, der FC hat verloren und du hast deswegen schlechte Laune. Na, dann würdest du dein Zukunfts-Ich in 5 Jahren fragen, wie bewertest du diese Situation? Und wenn dein Zukunfts-Ich sagt, also so aus der jetzigen Perspektive, so dramatisch ist es eigentlich nicht. Also so wichtig war das Spiel jetzt nicht. Ne, dann darf ich mich nicht länger als 5 Minuten aufregen. Ne, deswegen 5x5-Regel. Ne, also 5 Minuten ist okay, aber nach 5 Minuten sagt man, okay, radikale Akzeptanz, ich schaue jetzt nach vorn. Ne, wenn das Zukunfts-Ich dann tatsächlich sagen sollte, nee, selbst 5 Jahre später, das finde ich immer noch schlimm, weil der FC abgestiegen ist dadurch, ne, dann darf man sich auch länger als 5 Minuten aufregen. Ne, aber einfach mal sein Zukunfts-Ich fragen, ne, und quasi die Lupe weglegen, ne, und eher das Weitwinkelobjektiv rausholen, das ist so ein Perspektivwechsel, der sehr hilfreich sein kann. Und wenn man das so als Grundhaltung verinnerlicht, verhilft einem das auf jeden Fall zu mehr Gelassenheit und damit auch zu mehr Resilienz.
Ich muss jetzt gerade an alle HSV-Fans denken nach dem Abstieg, weil da wäre ja selbst diese 5-Jahre-Rückblick, da wären sie immer noch in der zweiten Liga. Aber ich verstehe schon, was du meinst, dass man dem nur adäquat etwas beimisst. Also so ähnlich hatten wir es ja auch, glaube ich, in der ersten Folge zum Thema Selbstmanagement. Also wie wichtig ist jetzt das Ganze, also welche Auswirkungen hat es? Also quasi dieser Schmetterlingsschlag, also ob da jetzt wirklich denn in China ein Sack Reis umfällt. Also welche Auswirkungen der auf mein Leben hat. So sollte man das, glaube ich, dennoch sehen. Und 5x5 bedeutet also jetzt noch mal, dass ich das 5-mal mache, oder heißt das einfach nur die 5 Jahre und 5 Minuten, oder?
Genau, die 5 Jahre und die 5 Minuten. Ah, okay. Ja, also man fragt sein Zukunfts-Ich in 5 Jahren, und wenn das sagt, das ist gar nicht so dramatisch aus meiner heutigen Sicht, ne, dann nicht länger als 5 Minuten, okay, aufregen.
Okay, das ist, glaube ich, eine sehr gute Variante, die ich bei Spielen des 1. FC Köln demnächst sehr oft anwenden muss. Ja, vielen Dank. Also zum Thema Resilienz ist, glaube ich, ja, da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Es ist aber ein wichtiger Punkt, den man wissen muss, weil es natürlich auch, auch die Unterschiedlichkeit der Person klar macht. Weil natürlich Gibt es Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die das vielleicht leichter wegstecken, die es schwerer wegstecken, dieselbe Symptomatik, dieselben Themen? Und das liegt einfach auch größtenteils dann daran, wie widerstandsfähig man denn ist und wo man das dann halt herbekommen hat, beziehungsweise wie man dann, was man mitbekommen hat.
Richtig, also das sind auf jeden Fall die Faktoren. Also natürlich gibt es jetzt auch noch mehr Faktoren, die man dann nennen könnte, ne, die wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht schaffen. Ne, aber vielleicht um ein, zwei noch so kurz anzuschreiben.
Du kannst immer noch, ich wollte dich jetzt nicht abwürgen, also das war jetzt so nicht gedacht.
Darf noch ein bisschen ausholen.
Du darfst noch ausholen, genau.
Ja, zu dem Thema könnte ich auch einen ganzen Tag reden. Ja, da fällt es wirklich schwer, in 20 Minuten sich da kurz zu fassen.
Nein, also ich wollte dich jetzt nicht abblocken. Genau, also es geht weiter mit dem Thema Resilienz. Genau.
Also ein guter Punkt, wie ich finde, ist auch noch das Thema Erwartungsmanagement. Na, also das ist etwas, was auch unsere Resilienz stark untergraben kann, wenn wir immer wieder mit unrealistischen Erwartungen an Situationen rangehen. Also wenn ich immer wieder aufs Neue von einer Sache enttäuscht bin, von bestimmten Klienten, die ich habe zum Beispiel, ne, dann liegt es vielleicht nicht nur an den Klienten, sondern auch daran, dass ich vielleicht eine unrealistische Erwartungshaltung an die habe. Und ich werde die Klienten nicht ändern können. Die sind, wie sie sind. Also vielleicht wird man sie ein bisschen ändern können, aber die Chancen stehen nicht so überragend gut. Was ich aber definitiv ändern kann, ist meine Erwartungshaltung an die Situation. Die kann ich überprüfen, die kann ich anpassen. Und je realistischer meine Erwartungshaltung ist, desto seltener werde ich enttäuscht. Also ich persönlich kenne das bei mir total gut vom Bahnfahren. Ja, also ich bin berufsbedingt extrem viel mit der Deutschen Bahn unterwegs. Ne, da hat man natürlich regelmäßig dieses Ärgernis, dass die Deutsche Bahn nicht pünktlich kommt oder gar nicht kommt oder was auch immer. Und da hat es mir sehr, sehr geholfen, an mein Erwartungsmanagement zu arbeiten. Also wirklich zu überlegen, welche Erwartungshaltung an die Deutsche Bahn ist denn realistisch? Ist es eine realistische Erwartungshaltung zu erwarten, dass die immer pünktlich kommt? Nein, also da kann man nur enttäuscht werden. Ja, und da habe ich mir tatsächlich Statistik angeguckt, eine realistische Erwartungshaltung für mich definiert. Und das ist jetzt die Baseline, von der ich ausgehe. Ja, und das hilft mir auf jeden Fall extrem deutlich seltener enttäuscht oder ärgerlich zu sein bei solchen Situationen.
Hm. Also spannende Variante, dass man dann sagt, okay, ich gebe einfach demjenigen, also ich erwarte nicht so viel von ihm, weil ich kann ja nicht enttäuscht werden. Genau. Also im Prinzip ist natürlich aber ja, ein Armutszeugnis eigentlich denn für die Person oder ist es einfach nur eine realistische Einschätzung, die ich denn vornehme?
Genau, also es geht ja nicht darum, gar keine Erwartungen mehr zu haben. Also natürlich darf ich Erwartungen an andere Menschen stellen. Mhm. Das ist ja völlig legitim und ich kann auch Dinge einfordern. Ein Stück weit, ne? Also darum geht es jetzt nicht, aber die Erwartungshaltung sollte halt realistisch sein. Ne? Und darum geht es einfach nur zu überprüfen, ist meine Erwartungshaltung wirklich realistisch oder nicht.
Ist eine gute Methode, genau, um dann einfach zu sagen, um dann einfach auch da dann mitzuarbeiten. Also das ist ein schönes Beispiel mit der Deutschen Bahn. Also das, ja, ich fahre Auto. Aber du hattest noch einen anderen Punkt, hatte ich verstanden.
Oh, ich habe noch ganz viele, aber ich glaube, zeitlich wird es eng. Vielleicht können wir noch einen reinnehmen. Also ein Faktor, der erwiesenermaßen auch ein sehr wichtiger Resilienzfaktor ist, ist das, was man in der Psychologie Lösungsorientierung nennt. Mhm. Also es gibt ja Menschen, die beschäftigen sich mit Problemen und es gibt Menschen, die beschäftigen sich mit Lösungen. Ne? Und je mehr man quasi konstruktiv lösungsorientiert denkt, desto resilienter ist man da eben auch. Na, und da gibt es auch eine sehr schöne, hilfreiche Strategie, die bei dieser Lösungsorientierung helfen kann. Die nennt sich die sogenannte 4A-Strategie, weil man da vier Phasen durcharbeitet, die alle mit einem A anfangen. Ne, deswegen 4A-Strategie. Und diese vier Phasen sind zum einen das Annehmen, das ist Schritt Nummer 1. Annehmen bedeutet, ich akzeptiere, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Ne, weil ich kann es natürlich leugnen, ich kann Schuldige suchen, ich kann mir selbst Vorwürfe machen, damit kann man Tage verbringen. Ne, aber je schneller ich dahin komme zu sagen, okay, radikale Akzeptanz, es ist jetzt wie es ist, ich gucke nach vorne, ne, desto schneller ist man handlungsfähig, desto weniger Energie lässt man dabei auch. Schritt Nummer 2, das zweite A ist dann das Abkühlen. Auch so ein Klassiker, dass Menschen in solchen Problemsituationen, in ärgerlichen Situationen aus der Emotion heraus Entscheidungen treffen, die sie am nächsten Tag bereuen. Ja. Ja, also natürlich kann man, wenn man sich über jemanden ärgert, dann ihn anschreien und sagen, dass er ein Arsch ist und dann hat man einen riesen Streit. Ne, aber das ist nicht sonderlich zielführend, sondern erstmal abkühlen. Und erst wenn die Emotion ausreichend raus ist aus dem System, erst dann kommt der nächste Schritt. Bei kleinen Sachen reicht es schon aus, mal einen kleinen Spaziergang um den Block zu machen. Bei größeren Sachen muss man mal eine Nacht drüber schlafen oder vielleicht auch mit jemandem drüber reden. Das kommt darauf an, wie gravierend das halt ist, was da passiert ist. Na, aber auf jeden Fall Schritt Nummer 2, abkühlen. Wenn man das geschafft hat, ist Schritt Nummer 3, das dritte A, das Analysieren. Also das heißt, man überlegt sich jetzt, welche Handlungsoption habe ich jetzt? Was kann ich jetzt tun, um die Situation ausgehend von der neuen Baseline zu verbessern? Und wenn die Analyse erbringt, es gibt etwas, was ich tun kann, dann konzentriere ich mich genau darauf und trete in die Aktion. Das ist dann das vierte A. Wenn die Analyse erbringt, den Fall gibt es auch, dass es gerade gar nichts gibt, was ich tun kann, dann steht das letzte A für Ablenkung. Das heißt, man sucht sich bewusst ablenkende Tätigkeiten, um jetzt nicht unnötig nachzugrübeln über diese Sache, die da irgendwie passiert ist. Na, und das ist so ein Schema mit diesen vier A's. Annehmen, abkühlen, analysieren, Aktion. Was man sich wirklich einprägen kann. Und ich mache schon die Erfahrung, Menschen, die bei denen das in Fleisch und Blut übergegangen sind, die machen einen deutlich souveräneren Eindruck, wenn Dinge schief laufen, und haben einfach wirklich einen konstruktiveren, lösungsorientierteren Umgang mit Problemen.
Ja, also gerade die Phase des Abkühlens ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil man da viel Porzellan zerschlagen kann in dieser Phase. Vor allem weiß ich es aus eigener, also früherer Erfahrung, jetzt ist das ja nicht mehr so, aber früher war es halt so, dass man dann zum Telefonhörer gegriffen hat und gesagt, was das soll, wenn man meinetwegen einen Bescheid bekommen hat. Und dann hat man mit der Sachbearbeiterin versucht, dann zu sprechen und sie quasi dann einnorden wollte. Und ja, ich habe gelernt, einfach liegen lassen, einen Tag liegen lassen, ist immer so meine Devise. Dann guckt man sich das Ganze nochmal mit ein bisschen Entspannung an und dann sieht das auch meistens schon wieder viel, viel lockerer aus. Und dann findet man meistens auch eine Lösung, genau.
Richtig, genauso.
Super. Zum Thema Resilienz, ich werde dem Vitali nachher nochmal einen Buchtipp rausquetschen. Die werden sich dann in den Shownotes finden. Das heißt, wer sich mit dem Thema noch ein bisschen genauer beschäftigen will, der findet dann da noch einen Nachweis. Jo, ansonsten danke dir, Vitali, für das Gespräch am 26., ach Quatsch, am 28.05. um 16 Uhr sind wir im Live-Instagram und da kann man Vitali als auch mir dann Fragen stellen. Auch zum Thema Resilienz, auch zum Thema Blutgruppen. Das hatten wir in der ersten Folge angesprochen. Genau, also am 28. sind wir denn live ab 16 Uhr. Schalten Sie einfach dazu. Und wie gesagt, auch den Stammtisch, da möchte ich darauf hinweisen, der war in diesem Monat am 9., aber auch im nächsten Monat gibt es wieder am 2. Donnerstag im Monat von 15 bis 18 Uhr Stammtisch für Beginner und ab 16 Uhr dann offen für alle Interessierten. Wer daran teilnehmen möchte, einfach kurze E-Mail an stammtisch@betreut.de. So, viel geredet. Jetzt machen wir Schluss. Danke dir, Vitali.
Ich danke dir, Roy.
Und nächste Woche, vielleicht noch ein kleiner Ausblick, geht es um das Thema Nein sagen. Das heißt, das kennt bestimmt jeder von uns, dass man eigentlich gar keine Zeit mehr hat und der Tisch ist voll und dann kommt eine Anfrage, entweder von dem lieben Verwandten oder von irgendwem, den man mag, und man müsste eigentlich, um alle anderen Sachen zu schaffen, Nein sagen, aber man sagt ja. Wenn man schon etwas weiter ist, sagt man nichts, aber man grenzt sich nicht richtig ab. Und das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Woche von Vitali lernen. Dann bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.